Nachdem wir schon einige Dinge gehört haben, die uns zeigen und aufschließen, worum es bei Anbetung geht, möchte ich jetzt hier weitergehen, um euch auch das ganz klar zu definieren, dass wir wissen, was Anbetung bedeutet. Dieses Wort Anbetung in der Bibel, in der Schrift, wird überall gebraucht, ständig, im Alten Testament und im Neuen Testament. Im Alten Testament ist es dieses Wort Shachar. Das trägt neben der Bedeutung und neben der Übersetzung Anbetung auch diese Bedeutung von sich beugen, verneigen, niederwerfen und dieses in unserer heutigen Zeit recht altmodisch klingende Wort huldigen, was aber alles in die gleiche Richtung geht. Und dieses Wort, und das ist wichtig in diesem Zusammenhang, wird zum ersten Mal gebraucht im ersten Buch Mose bei Abraham und zwar im 18. Kapitel Vers 1. Dort finden wir zum ersten Mal das Wort Anbetung. Ich weiß, da gibt es auch Leute, die sagen, das erste Mal, wo wir über Anbetung lesen, ist in 1. Mose Kapitel 22, wo es darum geht, dass Abraham seinen Sohn Isaak opferte. Aber eigentlich ist es, das ist in unserer deutschen Bibel, dass es da das erste Mal ist, aber wenn wir an den Grundtext gehen, an dieser Stelle, einige Kapitel vorher, ist dieses erste Mal dieses Wort Shachar erwähnt. In der Theologie und in der Bibelauslegung ist das ja auch etwas, was wir beachten müssen. Es gibt so dieses Gesetz in der Theologie, in der Schriftauslegung der Ersterwähnung. Und in diesem Fall ist es eben sehr interessant, dass das Wort Shachar, das Wort für Anbetung, zum ersten Mal in diesem Zusammenhang erwähnt wird. Und zwar geht es darum, dass Gott zu Abraham kommt, ihm begegnet und in diesem Abschnitt findest du zwei ganz wichtige Elemente, die mit Anbetung zu tun haben und mit denen wir uns auch heute beschäftigen wollen. Als Gott zu Abraham kommt, das Erste, was er tut, er warf sich vor ihm nieder. Er fiel auf sein Angesicht. Und das Zweite, was du in diesem Abschnitt entdeckst, ist diese unglaublich intime und freimütige Art der Beziehung, die Abraham zu Gott hat. Er bleibt nicht vor seinem Angesicht, er bleibt nicht dabei stehen, sich ihm total zu unterwerfen und ihn zu huldigen, ihm sich auszuliefern, sondern wenn du dann weiterliest, und das ist sehr interessant, dieses Kapitel mal von diesem Aspekt her zu beobachten, dann liest du, und das ist beeindruckend, wie intim und wie freundschaftlich Abraham mit dem lebendigen Gott verkehrt. Dieses Kapitel ist ein Muster und ein Beispiel für das, wie unsere Beziehung zu Gott aussehen soll. Und ihr erinnert euch, vor 2 Wochen, Hebräerbrief, Abraham war ein neutestamentlicher Mann. Er lebte nicht im Alten Bund, sondern er lebte vor dem Alten Bund. Und er lebte im Geist des neuen Bundes. Und deswegen ist es sehr interessant für uns, dass wir uns mit seiner Person beschäftigen. Weil er hatte eine Freiheit, er hatte eine Qualität von Beziehung zu dem lebendigen Gott. Das ist unglaublich. Und mit nichts weniger sollten wir uns zufrieden geben. Und da gibt es natürlich noch mehr. Weil Abraham sah die Verheißung von fern und begrüßte sie. Er war ein Visionär. Obwohl er schon in dieser Realität lebte, wusste er gleichzeitig, da gibt es noch einen Tag, da wird diese Realität noch herrlicher und größer werden. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Und das ist das Vorrecht, was wir besitzen. Dass wir so eine Intimität zu Gott haben können, so eine Beziehung, so eine Qualität der Beziehung zu Gott haben können, die gewaltig ist, die intensiv ist, die gezeichnet ist von Kraft, die gezeichnet ist von Reinheit, die gezeichnet ist von Heiligkeit. Und zwar in so einer Weise, dass wir letztendlich durch unser Leben dem lebendigen, heiligen, ewigen Gott ausstrahlen, zum Ausdruck bringen. Dass wir so sind wie Jesus in der Welt. Das ist unsere Berufung. Das ist das ganze Konzept von Dienst. Das ist das ganze Konzept des Dienstes Jesus. Jesus kam, um den Vater zu offenbaren. Und dann heißt es, sagte Jesus zu seinen Jüngern, so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Alles, was Jesus tat, so wie Jesus seinen Dienst verstand und so wie Jesus wirkte, so sollen auch wir dienen und wirken. So sollen auch wir leben. Das heißt, wenn du liest, dass Jesus mit dem Vater redete und diese enge Beziehung zu ihm hatte, dann soll das auch in unserem Leben sein. Und wenn Jesus irgendwo hinkam, dann kam die Gegenwart Gottes. Dann wurde die Kraft des Heiligen Geistes offenbar. Wenn du hinkommst an irgendeinen Ort, dann kommt die Kraft Gottes. Dann kommt Gott, der Allmächtige, höchstpersönlich. Nicht, weil du Gott bist, aber weil Christus in dir ist. Weil der Geist Gottes in dir ist. Was für ein Vorrecht, ein Tempel des Heiligen Geistes zu sein. Der Geist Gottes offenbart sich, manifestiert sich dann durch uns. Zurück zu unserer Begriffsdefinition. In der griechischen Sprache gibt es auch ein Wort für Anbetung. Es gibt mehrere Worte, die sich mit diesem Themenkomplex beschäftigen. Aber das typische, das eigentliche Wort für Anbetung im Griechischen ist das Wort proskyneo. So, das ist, würde ich einmal sagen, das ist so der Terminus technicus, der Fachbegriff für Anbetung im Altertum gewesen. Schon in der Zeit, bevor das Neue Testament geschrieben wurde, in der griechischsprachigen Welt, in der Antike, wurde dieser Begriff gebraucht, um die Verehrung der Götter zu beschreiben, was sich ja durch Niederwerfen oder Niederknien des Anbeters und dem Küssen des Bodens, der Füße oder des Kleidersaums zum Ausdruck brachte. Das ist dieses Wort proskyneo. Es wird gebildet natürlich aus zwei Worten. Das ist die Präposition pros. Und das bedeutet zu, hin. Und aus diesem Verb kyneo. Und kyneo bedeutet küssen. So hast du dieses Wort proskyneo, was eigentlich eine Zusammensetzung ist dieser beiden Worte und bedeutet in dem Sinn zu etwas hin küssen. Und wird natürlich auf die Götterverehrung, auf diese heidnische Götterverehrung angewandt. Und dieses Wort gebrauchen die Schreiber des Neuen Testamentes, um unsere Anbetung dem lebendigen, wahren Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Dieses Verb findest du 8-mal in Johannes Kapitel 4. Ja, in diesem Abschnitt Johannes Kapitel 4, Vers 20 bis 24. Das sind 5 Verse. In diesen 5 Versen 8-mal dieses Wort, dieses Verb, proskyneo, und dann noch 2-mal dieses Substantiv für den Anbeter. Also 10-mal eigentlich dieses Wort, was dort vorkommt. Eine ganz komprimierte Lehre, die Jesus hier in diesem Abschnitt vollzieht. Manche Gelehrte deuten proskyneo auch als etwas ganz Interessantes. Sie sagen, dieses Wort proskyneo kann man am besten beschreiben mit dem Verhalten eines Hundes, der die Hand seines Meisters leckt. Und ich glaube, dass wir in diesen netten Tierchen das beste, hervorragendste Bild geliefert bekommen, wenn wir wissen wollen, wie ein Anbeter ist oder was ein Anbeter ist. Bring dir dieses Bild ein, wann immer du vergisst, was eigentlich Anbetung ist, denk nur an einen Hund. Und es gibt verschiedene Verhaltensweisen bei Hunden, je nachdem, wie sie erzogen sind. Es gibt ungehorsame Hunde, es gibt aggressive, beißende Hunde, es gibt kriechende Hunde, das sind die schlimmsten. Und davon reden wir nicht. Ein Hund ist ja der treueste und auch längste Begleiter von uns Menschen über die Jahrtausende gewesen. Das gibt es schon in alten Kulturen, dass Hunde immer den Menschen begleitet haben. Sie drücken etwas aus von einer Treue, von einer Hingabe und sie beziehen sich total auf den Menschen. Und es gibt unglaubliche Geschichten über diese Beziehung. Ja, wir hatten auch zu Hause die meiste Zeit einen Hund, einen Schäferhund. Und er war auch auf mich fixiert. Und wir hatten eine unheimlich gute Beziehung. Das Größte war, wenn du aus der Schule kamst, entmutigt, kamst nach Hause, da war vielleicht nicht jemand, der sich auf dich freute, aber einer freute sich. Und sobald er mich sah, sprang er dort aus diesem Vorbau raus, der Schwanz wedelte und dann mit einem Satz auf mich zu, einen dicken Kuss übers ganze Gesicht und ich wusste, alles war in Ordnung. Wenigstens einer, der mich liebt. Also jeder, der das erfahren hat, weiß, wovon ich rede, wie gut das tut, wie beglückend das ist. Und es ist kein Wunder, dass heutzutage so viele Menschen so einen Hundetick haben, einen Haustiertick haben. Das ufert ja aus in eine andere Richtung. Ja, sind nicht mehr beziehungsfähig, die Menschen von heute. Und um ihr Vakuum zu füllen, füllen sie es auf mit einer Beziehung, ersetzen sie ihre Beziehung zu Menschen, indem sie es ersetzen mit einem Hund, eine Katze, einen Goldfisch schlimmstenfalls oder sonst etwas. Und sie werden trotzdem nicht glücklich. Aber es hilft. Ich muss sagen, das ist schön. So einen so richtigen nassen Zungenschlag übers Gesicht zu bekommen. Herrlich. Herrlich. Es gibt nichts Schöneres. Diese Tiere drücken eine Zuneigung aus. Und gleichzeitig drücken sie eine Hingabe aus. Es ist interessant, diese Mischung, diese beiden Elemente. Und so ist es ein interessantes Phänomen, was wir dort in diesen Tieren entdecken. Es gibt kein Tier, welches uns Menschen mehr Hingabe und Zuneigung entgegenbringen kann als ein Hund. Das möchte ich einmal so ausdrücken. Also zurück zu unserer Definition. Aus all diesen beiden, aus den beiden Wörtern, dem Hebräischen und dem Griechischen, aus dem Hebräischen Schachar und dem Griechischen Proskineo, können wir einfach entnehmen, dass Anbetung mit Unterwerfung und Zuneigung zu tun hat. Mit Unterwerfung und Zuneigung. Und ich betone das ausdrücklich mit diesen beiden Sachen. Anbetung hat nicht nur mit Unterwerfung zu tun. Es hat auch mit Zuneigung zu tun. Diese beiden Elemente gehören zur Anbetung. So möchte ich hier zu einer Definition kommen, was Anbetung ist. Eine Definition, die lautet folgendermaßen: Anbetung ist überschwängliche Liebe, die sich in völliger Hingabe ausdrückt. Und diese Definition möchte ich jetzt in den folgenden Stunden etwas genauer aufschließen. Unser Thema ist: Anbetung bedeutet überschwänglich zu lieben. Nicht nur Johannes 3, Vers 16 ist eine elementare Stelle. Eine weitere Stelle ist sehr wichtig, von der ich ausgehen möchte. Und das ist sehr einfach, sich zu merken. Johannes 3, Vers 16 ist verbunden mit 1. Johannes 3, Vers 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Das heißt, er liebt uns nicht nur, sondern er hat uns seine Liebe erwiesen. Seine Liebe ist erkennbar und erfahrbar. Liebe, die nicht zum Ausdruck gebracht wird, ist nicht Liebe. Sprüche 27, Vers 5 sagt: Besser eine offene Rüge als verborgen gehaltene Liebe. Das heißt, überschwängliche Liebe ist nur wirklich dann echte überschwängliche Liebe, wenn sie überschwänglich ist, überschwappt, wenn sie zum Ausdruck kommt. Wenn du verliebt bist in jemanden, dann wird man das sehen. Dann wird man das wahrnehmen an deinem Verhalten, an deinen Worten, an deinen Blicken. Dann wird man das wahrnehmen an dem, was du tust. Nehmen wir einmal dieses Beispiel. Eine Ehefrau kommt zu ihrem Mann und fragt ihn: Harald, liebst du mich eigentlich? Harald sagt: Es ist meine Pflicht und Verantwortung, dich zu lieben und zu versorgen. Wird das deine Frau ehren? Ihr Frauen, würdest du zufrieden damit sein? Was haltet ihr von dieser Antwort? Ich habe dich aus Gehorsam, Klammer auf, gegenüber Gott, Klammer zu, geheiratet und nicht, weil ich etwas für dich empfinde. Was haltet ihr von dieser Antwort? Du solltest eigentlich wissen, dass ich dich liebe. Ich habe dir das bereits vor 30 Jahren gesagt, an dem Hochzeitstag. Du musst nur glauben, dass ich dich liebe. Was haltet ihr von dieser Antwort? Ich liebe dich über alles. Bei jedem Gedanken an dich schlägt mir das Herz. Du bist die Freude meines Lebens. Oh, die Frau, seht ihr, das klingt ganz anders. Geht noch weiter hier. Und du bist die schönste Frau der Welt. Es gibt nichts Erfüllenderes für mich, als mit dir zusammen zu sein und alles für dich zu tun. Denn ich liebe dich von Herzen. Ja, was für ein Unterschied. Welche der vier Aussagen wird Haralds Frau am meisten ehren? Ist ganz einfach. Die letzte, ist klar. Also, keine Frau möchte von ihrem Ehemann hören, dass alles, was er tut, dass es aus reiner Treue und Pflichtbewusstsein ist. Das ist gut. Treue ist das Fundament unserer Beziehung. Treue ist ein solides Fundament. Ohne dem geht's auch nicht. Aber wenn du nur dieses Fundament der Treue hast, aber nicht etwas darauf gebaut hast, wenn du nur das Fundament in der Erde hast, eines Hauses, was man nicht sieht, was aber eigentlich die Stabilität des Hauses ausmacht, aber wenn da nicht mehr ist und nichts obendrauf kommt, sichtbar wird, dann nützt das Fundament nichts. Es hat keine Bedeutung. So möchte Gott auch nicht von uns hören, dass wir alles für ihn tun, aus reiner Verpflichtung, aus Hingabe, beziehungsweise Angst vor der Hölle. Ja, stellt euch vor, wie das vor Gott klingt. Gott, ich diene dir, weil ich muss es ja tun. Ich habe keine andere Wahl. Ja, ich will ja nicht in die Hölle gehen. Was uns motivieren sollte, Gott zu dienen, ist, weil wir ihn lieben. Weil Liebe verwandelt Pflicht
und Verantwortung in Freude. Und das macht den großen Unterschied. Man könnte eine Beziehung von zwei Menschen mit verschiedenen Arten von Häusern vergleichen. Du kannst die Beziehung zwischen Mann und Frau vergleichen mit einem Zelt. Ein Zelt, das ist romantisch, das ist Abenteuer, ja, das ist voller Emotionen, aber es ist ganz schön unstabil, stimmt's? Da ist nichts Solides hinter. Ein Regenguss und die Romanze ist dahin. Du könntest eine Beziehung auch vergleichen mit einem Bunker. Ein sehr solider Ort zu wohnen. Es gibt in der Tat keinen besseren, sicheren Ort mit einem besseren Fundament und besserem Schutzraum als ein Bunker. Aber wer möchte schon im Bunker wohnen? In dem kalten Beton eines Bunkers. Es ist ein sicherer Ort, ein guten Fundament, aber nicht sehr gut zu leben. Was hältst du davon, zu wohnen in einer schönen Villa? Solide gebaut und Atmosphäre. So soll unsere Beziehung aussehen. Zueinander, in der Ehe und auch zu Gott. Da soll das Fundament sein, der Treue, der Hingabe des Glaubens. Und da soll auch ein Ausdruck von dem sein. Liebe, Empfindung, Herzlichkeit. Wo die Gefühle Gott gegenüber tot sind, ist auch die Anbetung tot. Eine Anbetung ohne den Ausdruck deiner Gefühle gegenüber Gott ist keine wahre Anbetung. Es reicht nicht aus, nur logisch zu denken, ich liebe Gott, ich diene ihm. Nein, wenn du wirklich Gott liebst, willst du das auch zum Ausdruck bringen. Wenn Menschen Gott lieben und sie fangen an zu beten, dann siehst du, wie sie ihre Augen zusammenkneifen und anfangen zu smilen. Und andere, die sie angucken, sagen, die sehen mal ein bisschen komisch aus, ein bisschen abgedreht, so ein bisschen übergeistlich, supergeistlich. Es ist gut, seine Liebe und seine Emotionen Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Das ist genau das, was Gott gefällt. Der Heilige Geist in dir möchte eben nicht in einem Betonbunker wohnen, wo alles stimmt, solide ist, die Theologie stimmt, das Commitment stimmt, die Hingabe und alles. Aber da ist kein Ausdruck von wirklicher Wärme und Herzlichkeit. Der Heilige Geist in dir hört niemals dieses in deinem Herzen erklingen. Gott, ich liebe dich. Vater, ich liebe dich. Heiliger Geist, ich liebe dich. Ich ehre dich. Jesus, ich anbete dich. Lass uns zu Lukas 7 gehen. Lukas Kapitel 7, Abvers 36 und die fortfahrenden Verse. Ich möchte das nicht lesen alles. Aber wir lesen hier eine Begebenheit, wo Jesus zum Essen eingeladen wurde, bei einer hohen Persönlichkeit, bei einem Pharisäer, mit dem Namen Simon. Und irgendwie, plötzlich, erschien da in diesem Haus von Simon eine Frau. Das war eine nicht sehr gern gesehene Frau. Sie wird beschrieben als eine Sünderin. Wir wissen nicht genau, was ihr Problem war. Vielleicht war sie eine Prostituierte. Diese Frau schaffte sich einen Weg zu Jesus. Sie hörte davon, dass Jesus in diesem Haus sei. Und sie kam zu diesem Haus. Damals lag man ja zu Tisch in diesen Zeiten. Man saß nicht auf Stühlen, sondern lag zu Tisch und aß und hatte Gemeinschaft. Und dann stell dir mal die Situation vor. Die Jünger saßen da, Jesus saß da. Die Pharisäer, die Obersten, saßen da. Sie wollten ihn auschecken, gucken, wo er geistig stand. Was ist mit Jesus? Sie wollten versuchen, irgendetwas rauszufinden, was sie ihm ankreiden können. Und plötzlich erscheint die Frau hinter Jesus. Und sie kommt hin und fängt an, furchtbar zu weinen. Und sie klammert sich an die Füße Jesu. Fängt an zu heulen, ein furchtbares Theater zu machen. Und ihre Tränen fließen über die Füße Jesu. In ihrer Hand hat sie eine Flasche Salböl. Und sie fängt damit an, das über Jesus auszugießen. Zu allem Übel öffnet sie ihr Haar und wischt die Tränen und alles, was darunter läuft. Sie wischt es mit ihren Haaren ab. Und dann das Allerschlimmste. Es heißt, dass sie Jesus küsste. Und dieses Wort für küssen ist nicht nur ein normales Küssen gemeint. Das ist dieses Wort Kataphileo. Und das bedeutet abküssen. Das heißt, stellt euch diese Situation vor. Jesus beim Essen. Er liegt da. Und da kommt die Frau zu ihm, hängt sich an seine Füße, fängt an zu heulen und zu weinen. Und wie hättest du reagiert? Weg. Peinlich. Die kenne ich nicht. Habe nichts mit zu tun. Lass das bitte. Aber Jesus war ganz ruhig. Hat da gelegen. Gemeinschaft gehabt. Und er hat sich das total, ich denke mir, Jesus hat das total genossen. Jesus hat das total genossen. Er hat das empfangen. Er hat die Liebe der Frau empfangen. Wisst ihr warum? Er spürte, da ist etwas Echtes bei dieser Frau. Da war ein Ausdruck von extravaganter Liebe, die Jesus dort entgegengebracht wurde. Hier in dieser Geschichte werden eigentlich zwei Personen mit ihrem Verhalten und ihrer Reaktion gegenüber Jesus verglichen. Einmal Simon, der Pharisäer, sein Gastgeber, und die Sünderin, die eigentlich ungebetener Gast war und dort einfach ihren Weg fand. Und Jesus, weil er merkte, dass es eine ganz peinliche Situation wurde, nicht für ihn, sondern für die anderen Gäste, besonders für Simon, und Simon sagte, wenn das ein Prophet wäre, der würde wissen, was das für eine Frau ist. Aber Jesus wusste die Gedanken von Simon und sagte schließlich zu ihm, Simon, ich muss dir etwas sagen. Und er sagte ihm ein Gleichnis, er sagte, stell dir zwei Personen vor. Eine Person hat Schulden, er hat 50 Denare Schulden. Und der andere 500 Denare Schulden. Und stell dir vor, beide können nicht zurückzahlen und sie kommen zu ihrem Schuldner und sagen, kannst du mir bitte meine Schulden vergeben und erlassen? Und der Herr erlässt die Schulden und sagt dann, Simon, wer von den beiden Personen, denkst du, wird denjenigen, der ihnen den Schulden erlassen hat, am meisten lieben? Simon sagt, ist ja klar, derjenige, der am meisten Schulden erlassen wurde. Und dann wendet sich Jesus zu der Frau und sagt, siehe, Simon, diese Frau hier, seitdem sie hier ist, sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, mein Haupt zu salben, meine Füße mit ihren Tränen zu benetzen. Und Jesus stellte fest, sie hat viel geliebt. Jesus konnte das feststellen. Das ist der Punkt hier. Die Frau drückte ihre Liebe und ihre totale Hingabe und Dankbarkeit Jesus gegenüber in einer extremen Weise aus. Aber hier werden diese zwei Personen verglichen. Simon, heißt es, wusch nicht einmal die Füße mit Wasser. Die Frau wusch Jesu Füße mit Tränen. Simon war nicht immer auf den Gedanken gekommen, Jesus die Füße mit Wasser zu waschen. Und das war selbstverständlich damals. Das war eine normale Sitte, eine Höflichkeitsregel, seinen Gästen die Füße zu waschen. Simon gab nicht einen einzigen Kuss. Ein ganz simpler, distanzierter Kuss hätte gereicht, weil es war auch die damalige Höflichkeitssitte, dass man seinen Gast ehrte, indem man ihm einen Kuss gab. Aber nicht mal das hatte Simon für ihn übrig. Aber die Frau, viele Küsse. Die wollte Jesus zeigen, dass sie total dankbar war. Simon kam nicht einmal auf den Gedanken, Jesus zu salben mit billigem Öl. Nicht mal das hatte er übrig gehabt. Aber die Frau brachte sehr teures Salböl. Simon kam nicht mehr auf den Gedanken, dieses Öl zu nehmen, um damit seinen Kopf zu salben. Der Kopf ist das würdevollste Körperteil. Simon war nicht einmal bereit, den würdigsten Teil Jesu zu salben. Die Frau salbte sogar die Füße Jesu. Die Füße waren der unwürdigste Teil einer Person, weil sie ständig mit Dreck und Staub und so weiter behaftet waren. Simon war so kalt Jesus gegenüber, dass er nicht einmal in der Lage war, die einfachsten, normalsten Dinge zu tun. Und Jesus sagte ihm quasi mit anderen Worten, Simon, du hast überhaupt keine Liebe für mich. Und sieh dir diese Frau an. Sie hat viel geliebt. Jesus konnte sehen und spüren und hören, dass diese Frau ihn liebt. Kann Jesus sehen und spüren und hören, dass du ihn liebst? Oder sagst du, ich liebe ja Gott in meinem Herzen. Das ist wunderbar. Davon gehe ich aus. Bist du in der Lage, das, was du empfindest in deinem Herzen, auch zum Ausdruck zu bringen? Wie wird unsere Anbetung überschwänglich? Das ist jetzt die große Frage. Wir müssen ja nicht ständig in Tränen ausbrechen und auch nicht ständig unser Salböl mitbringen oder nicht ständig verrückte Sachen tun. Darum geht's nicht. Aber wie wird unsere Anbetung überschwänglich? Das heißt, dass unsere Anbetung überschwappt, nach außen tritt, sodass es nicht verborgen bleibt, sondern sichtbar wird. Die Frau brachte drei Dinge in ihrer Anbetung zum Ausdruck. Erst einmal viele intensive Küsse, das spricht von Zuneigung. Zweitens sehr kostbares Öl, das spricht von Wertschätzung. Und drittens, und da möchte ich etwas zu sagen, sie brachte Tränen. Und Tränen sprechen von Zerbrochenheit. Dieses ganze Kapitel 7 in Lukas ist eigentlich eine Geschichte einer Person, die zerbrochen ist über ihre Sünde. Und wisst ihr, wir brauchen nicht nur eine Offenbarung über Gott, wir brauchen auch eine Offenbarung über uns selbst. Wenn du nicht siehst, wer du bist ohne Gott, dann wirst du auch nicht schätzen, wer du bist mit Gott. Jesus kam, um, was sagte er? Ich bin nicht gekommen, um Gesunde zu rufen, sondern Sünder. Jesus ging umher, ruft Sünder, Sünder, und dann Wanderleute, und die sagten zu einander: Hör mal, der meint dich. Du bist das, du bist ein Sünder. Geh mal hin zu ihm. Ich bin kein Sünder. Das heißt, nur diejenigen hatten sich angesprochen gefühlt von dem Ruf Jesu, die sich bewusst waren, dass sie Sünder waren. Diejenigen, als sie den Ruf hörten: Sünder, wo seid ihr? Kommt zu mir. Haben sich nicht angesprochen gefühlt. Die kamen auch nicht zu Jesus. Welch eine Tragik. Sie hatten eine falsche Selbsteinschätzung. Sie wussten nicht, dass sie in Wirklichkeit genauso Erlösung brauchten, wie jeder andere auch. Aber nur wer auf den Ruf Jesu reagiert, indem er sich identifiziert mit dem Begriff "Ich, sündiger Mensch", der konnte wirklich neues Leben erfahren. Das heißt, wir brauchen nicht nur eine Offenbarung über Gott, wir brauchen eine Offenbarung über uns selbst. Und das ist etwas, was immer wieder in der Bibel geschieht. Wenn Menschen Gott begegneten, wurden sie konfrontiert mit sich selbst. Gott offenbarte sich in seiner Heiligkeit und sie sagte: Ich, elender Mensch, mit unreinen Lippen. Gott hatte nicht gesagt: Du, elender Mensch, mit unreinen Lippen. Gott hatte sich nur einfach offenbaren müssen, und da war es aus mit ihm. Er erkannte sich selbst in dem Licht Gottes. Daniel, all diese super Leute, die kostbarsten Männer, die Gott hatte, wenn die Engel des Herrn sich ihnen offenbarten, die haben sofort angefangen, ihre Sünden und die Sünden des ganzen Volkes zu bekennen. In der Gegenwart eines heiligen Gottes wird alles offenbar. Wahre Anbetung erfordert eine Offenbarung über Gott und uns selbst. Und das siehst du auch ganz klar, den Zusammenhang in der Erweckungsgeschichte zwischen Umkehr, Buße und Anbetung. Jede wahre Erweckung, wo es ja zu einer Überführung und Sündenerkenntnis kam, war gleichzeitig immer eine Zeit starker Anbetung. Weißt du warum? Das Maß deiner Sündenerkenntnis macht das Maß deiner Anbetung aus. Das ist unser Leben. Das ist mal eine Grafik hier. Das ist das Maß der Überführung, der Erkenntnis deiner Sünde. Je niedriger das ist hier, desto flacher wird deine Anbetung in deinem Leben sein. Manche Menschen haben überhaupt keine Sündenerkenntnis. Ihre Anbetung ist gleich null. Und dann gibt es Leute, die haben so eine Erkenntnis ihrer wahren Position, die wissen, wer sie sind ohne Gott. Willst du intensive, starke Anbetung haben? Dann erkenne dich, wer du wirklich bist, ohne Gott. Diese Überführung, diese Erkenntnis, die wird dich zu dem Erlöser führen. Weil das ist die Quelle, das ist ja die Lösung. Dass du zu Jesus kommst. Und dann wird dir vergeben. Und je mehr dir bewusst ist, was dir eigentlich vergeben wurde, desto dankbar wirst du sein. Und die Folge wird sein, explodierende, impulsive, ausdrucksstarke Anbetung. Ein mangelndes Bewusstsein von Sünde wird uns immer eine flache Anbetung bescheren. Was hat Buße mit Anbetung zu tun? Alles. Denn Anbetung bedeutet im Einklang mit dem Willen Gottes zu kommen. Und ein leichtfertiges Denken über Sünde führt immer zu einem leichtfertigen Denken über den Retter. Überschwängliche Anbetung wird entzündet, indem wir erkennen, wer wir sind ohne Gott und schließlich, wer wir dann sind in Gott. Das nächste Thema. Anbetung bedeutet völlige Hingabe. Wenn wir zurückgehen zu Markus 14, der Geschichte, wo wir lesen, dass Maria Salböl nahm und Jesus salbte damit, stellen wir fest, dass dieses Salböl in einem Gefäß war. Es war in diesem sogenannten Alabasterfläschchen. Alabaster ist ein gipsartiges Gestein. Und aus diesem Gestein, was ja recht weich war, konnte man gut ein Gefäß herausarbeiten. Da wurde die Flüssigkeit hineingepackt oder irgendetwas anderes und dann wurde dieses Gefäß versiegelt. Wenn du die Bibel studierst, wirst du feststellen, dass an manchen Stellen der menschliche Leib verglichen wird mit einem Gefäß. Das Gefäß kann ein Bild für unseren Leib sein. So zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 7 oder auch in 2. Timotheus 2, Vers 20 und 21. Und wofür steht das Öl? Das Öl steht für den Heiligen Geist. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist. So könntest du sagen, dass diese Alabasterflasche mit dem Salböl ein Bild ist für ein Leben, welches erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Das spricht für ein Leben von einem Christen. Diese Flasche, diese Alabasterflasche hatte eine Versiegelung. Und wenn einmal diese Versiegelung aufgebrochen wurde, dann musste alles ausgegossen werden. Maria tat also etwas, da ging es um alles oder nichts. Entweder kein Tropfen oder die ganze Flasche. Und so möchte ich einmal, dass wir diese Alabasterflasche als ein Bild sehen von einem Leben, was völlig ausgegossen wird. Und in der Tat, der höchste Ausdruck von Anbetung ist, wenn wir unser Leben ausgießen. Wenn du in Markus 14 weiterliest und Jesus seine Jünger zurechtweist, weil sie ihn nicht ehrten und ihn wertschätzen für das, was er wirklich war, da sagt er hier in Vers 8, sie hat getan, was sie konnte, sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Im Voraus. Maria sah etwas, was die anderen nicht sahen. Sie vollzog einen prophetischen Akt. Und Jesus erklärt, was dieser prophetische Akt darstellte. Nämlich, er deutete auf den Tod Jesu hin. Auf das Kreuz. Das bedeutet, das, was Maria dort eigentlich tat, dass sie das Salböl nahm, dass sie die Flasche zerbrach, ausgoss und Jesus damit salbte, war ein Bildnis, ein Gleichnis für das Kreuz, für das Sterben Jesu. Und ich möchte etwas sagen zum Thema Kreuz, weil wenn wir das Kreuz nicht verstehen, dann werden wir wahre Anbetung auch nicht verstehen. Das Kreuz war damals ein ganz krasses Hinrichtungsinstrument. Wer ans Kreuz ging, der war zum Tode verurteilt. Ans Kreuz zu gehen bedeutete, hundertprozentig zu sterben. Hundertprozentig. Es gab kein Entkommen. Es gab keinen Ausweg. Wenn du einmal am Kreuz warst, war es aus. Radikal. Das bedeutet, das Kreuz ist eigentlich ein anderes Ausdruck für den Tod. Und da kommt Jesus her und sagt, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein eigenes Kreuz auf sich und folge mir nach. Rate mal, wohin wir Jesus nachfolgen sollen. Ans Kreuz. Und Jesus, in der Tat, Jesus starb nicht nur am Kreuz, sein ganzes Leben war ein Ausdruck für das Kreuz. Weil das Kreuz spricht nicht nur von einem punktuellen Geschehnis, das Kreuz spricht von einem universellen Prinzip. Das Kreuz bedeutet Tod. Und interessanterweise ist dieses Zeichen, dieses Symbol, das Symbol des Christentums geworden. Und was bis zum heutigen Tag der wirkliche Anstoß ist für die Gesellschaft, in der wir leben. Weil wer mag schon gerne sterben, stimmt's? Ja. Aber Jesus hat uns was vorgelegt. Das Kreuz ist ein Bild, und das ist auch sehr interessant, weil das Kreuz liefert in sich diese Erklärung. Das ist unser Weg, unser Wille, und das ist Gottes Wille. Das ist die Horizontale für unser Leben und das ist die Vertikale für Gottes Absichten. Und was du hast, was du bekommst, ist ein Kreuz. Aber gleichzeitig hast du auch ein Plus. Unser Weg zu gehen, führt immer zum Minus. Wenn wir unser Leben von Gott durchkreuzen lassen, gewinnen wir. Wir haben ein dickes Plus. Das ist das Kreuz. Und Jesus war in der Tat der größte Anbeter, der jemals auf dieser Erde gelebt hat. Wenn er sagt, folge mir nach, oder ich lasse euch ein Beispiel dann können wir sicher sein, dass Jesus ein hundertprozentiges Vorbild für uns ist. Jesus hat uns vorgelebt, was es bedeutet, ein gekreuzigtes Leben zu leben. Interessanterweise in Johannes Kapitel 4 wiederum. Kapitel 4, Vers 34. Nachdem Jesus mit der Frau am Brunnen gesprochen hat und die Jünger zu ihm kamen und ihn drängen wollten, dass er auch endlich was essen sollte, sagt er zu ihnen: Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollbringen. Das ist Anbetung. Es ist interessant, dass es genau in dem Kapitel steht, wo Jesus ständig über Anbetung spricht. Das ist Anbetung. Das ist der höchste Ausdruck von Anbetung, dass du den Willen Gottes vor deinen setzt. Er sagte: Ich suche nicht meinen Willen, in Johannes 5, Vers 30, ich suche nicht meinen eigenen Willen, sondern dessen, der mich gesandt hat. In Johannes 8, Vers 29 sagt er: Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Was für eine herrliche Aussage. Kein Wunder, dass Gott ihn schließlich erhoben hat und gesetzt hat auf den höchsten Thron und erhoben hat als König der Könige und Herr aller Herren. Jesus tat alle Zeit, jeden Moment in seinem Leben, das, was dem Vater gefällt. Das war seine Leidenschaft, das war sein Lebensinhalt, das war alles, was ihn ausmachte und bestimmte. Das war es, was ihn auf diese Erde brachte. Er sagt: Ich tue deinen Willen, Vater. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich. Dein Gesetz ist in meinem Innern, wird über Jesus gesprochen. Schließlich, Jesus kommt in der Nacht vor seiner Überlieferung, kommt er in den Garten Gethsemane und er ringt und er kämpft, weil er auch Mensch war, 100% Mensch und nicht nur 100% Gott. Und er rang. Und in dieser Nacht kämpfte er darum, sich hinzugeben im Willen des Vaters. Weil er sah, was ihm bevorstand. Er sah nicht nur die physischen Leiden, er sah nicht nur das, was auf ihn geladen wurde, sondern er sah vor allem die Trennung zwischen ihm und seinem Vater. Und so rang er. Er guckte in den Kelch. Und der Kelch ist der Zornesbecher Gottes, weil er sollte den Zorn Gottes erdulden, erleiden. Doch schließlich in diesem Kampf sagte Jesus: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Gethsemane bedeutet übersetzt Ölpresse. Ja, der Ort des Drucks, der Ort, wo etwas zum Sterben kommt. Das Zweite, was du sehen kannst, ist in diesem Kontext, in dieser Geschichte, in Matthäus, wo steht es, in Matthäus 26, ab Vers 39, da heißt es: Jesus ging in den Garten und fiel nieder und betete. Hier ist dieses Wort proskuneo. Das heißt, das, was dort geschah im Garten, ist ein Ausdruck von tiefer Anbetung. Schließlich, Jesus sagte ja, erneut ja zum Willen Gottes. Er ging ans Kreuz, er starb am Kreuz, er wurde auferweckt und als Lohn seiner dienenden Haltung und seiner Hingabe bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, erhob ihn Gott und hat ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Er schüttete sein Leben aus bis zum Tod. Die Alabasterflasche wurde völlig entleert. Was wir im Leben Jesu sehen, ist jeder Moment, in dem wir für den Willen Gottes, uns für den Willen Gottes entscheiden, statt für unseren eigenen, jeder Moment wird zu einer Handlung der Anbetung. Ja, manchmal schmeckt uns dieses eine oder andere nicht. Und wir müssen uns auch durchringen. Aber in dem Moment, wo du sagst: Gott, es geht nicht um mich, es geht um dich. Ich wähle dich. Ich weiß, das ist der Wille Gottes für mein Leben und das tue ich, egal was das kostet. Anbetung, das ist für Gott sehr kostbar. Das ist ein Ausdruck höchster Anbetung. Wisst ihr, was passiert, wenn wir das tun? Wenn wir so leben, wie Jesus gelebt hat? Wir lesen, und das lesen wir wiederum in Johannes 12, in dieser Geschichte, wo es darum geht, dass Maria Jesus salbte. Wir lesen, dass der Raum von dem Duft des Salböls erfüllt wurde. Der Raum konnte nur von dem Duft erfüllt werden, weil die Flasche zerbrochen wurde und ausgegossen wurde. Wäre das Salböl in der Flasche geblieben, wäre nichts geschehen. Aber es gibt eine Frucht, eine Auswirkung der Anbetung. Das ist dieser Duft der Anbetung, das ist das Aroma der Anbetung. Und jeder Mensch, der so lebt wie Jesus, in dieser Weise sein Leben ständig Gott hingibt, verbreitet einen Duft. Es braucht nicht viel, um herauszufinden, wer so ein Leben als Anbeter lebt. Weil du merkst das, wenn du mit ihnen zusammen bist, da geht ein Duft aus. Es ist angenehm, mit denen zusammen zu sein. Die angenehmsten Menschen, mit denen man am besten auskommen kann, sind Tote, stimmt's? Die argumentieren nicht, die nerven dich nicht, geben keine Widerworte. So einfach. Das ist genau das, was die Bibel sagt, wenn sie spricht über Sterben. Der Teufel und Gott haben eine Sache gemeinsam. Und das ist, sie wollen beide töten. Der Teufel will uns töten, um uns zu zerstören. Aber Gott möchte uns töten, damit wir in das wahre Leben kommen. Ohne Tod kein Leben. Ohne Tod keine Frucht. Jesus sagte von sich, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Die Frucht der Anbetung. Du merkst genau, wenn du an einen Ort kommst, wo Menschen nicht nur über Anbetung sprechen, sondern Anbetung leben. Da ist Gott, da nimmst du was wahr, da passiert was, da ist Leben. Gleichzeitig du kommst du an einen Ort und du kommst da rein und denkst, was ist denn hier los? Hier stinkt's. Wisst ihr, was stinkt? Fleisch stinkt. Es macht einen großen Unterschied, wenn du an einen Ort kommst, wo Menschen leben und ständig rumnörgeln, negativ sind, kritisch sind, negativ reden. Das ist interessant. Im Epheserbrief heißt es, dass kein faules Wort aus unserem Mund rauskommen soll. Dieses Wort faul wird gebraucht auch für faulen Fisch. Wenn es um faules Wort geht, dann geht es wirklich darum, um Gestank. Du hast die Wahl. Wird dein Leben einen Duft verbreiten, der die Menschen erinnert an den Duft, den Jesus verbreitete? Oder wird dein Leben jeden Ort, wo du hinkommst, verpesten? Du hast die Wahl. Du kannst dich jeden Tag entscheiden, dein Leben hinzugeben und sagen, Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Den Duft, das Aroma, seine Erkenntnis soll man an jeden Ort bringen. 2. Korinther 2, Vers 14 sagt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jeden Ort durch uns offenbart. Wir sollen an jedem Ort den Geruch, den Duft Christi verbreiten. Welch eine herrliche Aufgabe.